Diese Folge wird präsentiert von Persen. Unterrichtsmaterialien für einen erfolgreichen Schulalltag. Auf persen.de gibt's auch die Bücher von Raphael. Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Ist es zu spät, um euch ein gutes neues Jahr zu wünschen? Ich denke nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts, der ersten Folge im Jahr 2025. Und ja, ich weiß. Ich habe gesagt, ich bin im Februar schon wieder da und jetzt ist es schon fast Anfang März. Ist das schlimm? Ich finde nicht. Warum ist das nicht schlimm? Weil es mein Podcast ist und ich das entscheiden darf und du musst es aushalten. So, guck mal, und dann sind wir heute auch schon direkt im Thema der Folge. Es gibt doch manchmal Sachen, die sagt uns ein Gegenüber und dann sind wir wütend und aufgeregt und dann wollen wir unseren Gegenüber deeskalieren und manchmal ist das gar nicht so leicht. Deswegen habe ich dir heute für diese Folge mal 6 Dinge mitgebracht, die ich, und hier geht es wirklich um mich, die ich tue, wenn ich dich wütend deeskalieren möchte, wie ich das üblicherweise so mit wütenden Menschen mache. Kleiner Disclaimer, das sind meine Sachen. Das heißt noch lange nicht, dass das, was bei mir funktioniert, auch bei dir funktionieren muss. Aber vielleicht lohnt es sich einfach mal so 2, 3 Dinge mal mitzunehmen und zu überlegen, hey, kann ich das mal ausprobieren? Und ich glaube, du wirst überrascht sein, wie häufig diese kleinen, aber feinen Dinge, diese kleinen oder feinen Worte oder das bewusste Weglassen von Worten dann doch gut funktionieren kann. Also wie gesagt, ich habe dir 6 Dinge mitgebracht, die ich in meiner Praxis tue. Vorher würde ich dir aber ganz gerne erzählen, warum es dann doch jetzt ein paar Tage gedauert hat, bis dieser Podcast wieder am Start ist. Also im ursprünglichen Sinne habe ich ja Anfang Dezember meine letzte Folge für das Jahr 2024 rausgehauen und habe dann gedacht, guck mal, du sagst da draußen der Welt immer, du bist für niemanden gut, wenn es dir nicht gut geht. Leg doch einfach mal eine kleine Pause ein. So vielleicht bis Anfang des Jahres, Anfang Februar und dann machst du weiter. Und was soll ich euch sagen? Die Pause, die war richtig gut. Also ich kann das nochmal bekräftigen. Kümmer dich bitte um dich selbst, damit du auch hier so deeskalative Strategien, die es gleich gibt, überhaupt anwenden kannst. Aber warum ist es jetzt dann quasi doch nochmal einen Monat mehr geworden als geplant? Das ist Schuld der Didakta. Also nicht die Didakta hat Schuld, sondern meine Entscheidung, auf die Didakta zu fahren. Möglicherweise hast du das von mir ja schon mal so mitbekommen. Ich bin kein Typ für halbe Sachen. Deswegen bin ich halt auch richtig auf die Didakta gefahren. Das hieß mit 4 Tonnen Krempel und einem riesengroßen, mit einem Messebauer geplanten Stand. Und es war einfach unglaublich toll. Diese Vorbereitung dafür, die habe ich aber unterschätzt. Also was das an Aufwand ist, das ganze Material zu besorgen, Mitarbeitende zu koordinieren, einfach dafür zu sorgen, dass alle zur rechten Zeit immer da sind, dass man auf der Didakta zum Beispiel so einen Aufbauzeitslot bucht und hier bin ich meinen lieben Freunden Lars und Till von den Minimusikern unglaublich dankbar, dass die das ein Stück weit mit mir gemacht haben, weil die haben ja schon mal Messeerfahrung geschnuppert. Also alles in allem, die Didakta hat dafür gesorgt, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Zweitens war die Didakta so dermaßen anstrengend, dass ich danach einfach eine ganze Woche aus dem Gefecht war. So, und jetzt ist diese Zeit auch genau um. Dann habe ich jetzt eine Woche nichts getan. Das tat mir unglaublich gut. Ich habe auch Social Media nicht betrieben. Das war auch richtig gut. Und jetzt bin ich wieder am Start. Und jetzt kommen wir mal zurück zu 6 Tipps und Tricks, wenn ich mein Gegenüber deeskalieren möchte. Punkt Nummer 1. Das Erste, was ich tue, wenn jemand wütend auf mich zukommt. Und es klingt so banal und so einfach, aber in der Praxis ist es das nicht. Hier kommt Tipp Nummer 1, lächle und nicke. Lächle und nicke. Warum jetzt genau lächeln und winken? Naja, es ist ganz einfach. Unser Gehirn arbeitet doch mit Spiegelneuronen. Das sind kleine Areale in unserem Gehirn. Ich gehe jetzt mal nicht so tief da rein. Aber im Grunde machen wir, oder diese Areale sorgen dafür, dass wir das gerne nachmachen, was unser Gegenüber macht. Dass wir das sympathisch finden, was unser Gegenüber gerade an sympathischen Dingen tut. Sitzt jemand dir im Schneidersitz gegenüber und du setzt dich auch in den Schneidersitz, wirkt das auf dein Gegenüber sympathischer. Und genau deswegen lächeln und nicken. Wenn jemand wütend auf mich zugerannt kommt und ich gucke dem wütend ins Gesicht, dann ist die Chance sehr, sehr gering, dass mein Gegenüber sich beruhigt. Lächle ich den aber an, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass sich mein Gegenüber ein bisschen reguliert, ein bisschen runterfährt, vielleicht sieht, okay, das, was dich gerade aufregt, regt ja mich als Raphael auch überhaupt gar nicht auf. Vielleicht gibt es hier gar keinen Grund, wütend zu sein. Deswegen lächeln und nicken. Und wie gesagt, das klingt so einfach, das ist aber unglaublich schwer. Gerade dann, wenn einem sowas passiert wie mir, und damit komme ich zu Punkt 2, und zwar dem Bedanken. Das hast du wahrscheinlich in einer anderen Folge schon mal gehört. Da habe ich mal einen kleinen Leitfaden aufgezeigt, wie ich wütende Eltern deeskaliere. Die platzen in meinen Klassenraum rein oder in mein Seminar oder jemand stört gerade irgendwas. Das Erste, was ich tue, ist vielen herzlichen Dank das. So, ich weiß, das fühlt sich für manche nicht so richtig authentisch und gut an. Aber glaub mir, wenn du das ein bisschen verinnerlichst und das zu deiner Lebenshaltung machst, dass du dich erstmal bei jemandem bedankst, egal was gerade passiert ist, dann wirst du damit ziemlich sicher dein Gegenüber aber sowas von deeskalieren, das glaubst du noch gar nicht. Wie sieht das in der Praxis aus? Ich habe gerade gesagt, mir ist da was passiert. Und zwar war ich vor 2-3 Wochen mit Bob Blume und Stefan Ropana an der Montessori-Schule in Hannover. Und was ist mir auf dem Weg passiert? Ich bin 10 Minuten zu spät gekommen, Bob und Stefan und alle haben da auf mich gewartet. Ich bin 10 Minuten zu spät gekommen, weil mir jemand hinten drauf gefahren ist. Also nichts Dolles, also es war wirklich keine große Sache, man hat nicht mal irgendetwas gesehen. Aber offensichtlich hat derjenige, der mir hinten reingefahren ist, das Gefühl gehabt, ich hätte etwas falsch gemacht und deshalb ist er mir hinten drauf gefahren. Ich habe also in dem Moment, wo wir beide zum Halten gekommen sind, im Rückspiegel schon gesehen, eieiei, das wird spannend. Der ist gerade richtig sauer, der fuchtelt und gestikuliert da rum und schreit sich da einen zurecht. So. Was habe ich gemacht? Ich steige aus, voller Schwung, gehe zum Fenster, klopfe an, das Fenster geht runter und ich sage, boah, vielen herzlichen Dank, dass Sie anhalten. Können Sie sich vorstellen, dass mir schon so oft passiert ist, dass Menschen, denen einfach so ein klitzekleines Missgeschick passiert ist, einfach wegfahren? Also vielen herzlichen Dank, dass Sie angehalten haben, dass Sie das mit mir klären wollen. Und wie gesagt, das muss deine Haltung sein, das muss ein bisschen... naja, zu deiner Lebensphilosophie werden. Und genau dann wird es authentisch. Und dann kann man das richtig gut, naja, nicht verkaufen, aber dann kannst du es wirklich gut präsentieren. Und das, was passiert ist, ist nämlich, dass mein Gegenüber geguckt hat und er so, ja, habe ich doch gern gemacht. So, das ist das, was passiert. Also da funktioniert ja auch das deeskalative Grundgesetz der Irritation. Also wenn du etwas tust, mit dem niemand rechnet, bist du so dermaßen deeskalativ. Also Tipp 2, bedank dich erstmal. Tipp 3 fußt auch so ein bisschen auf der Geschichte. Da habe ich es nochmal gemerkt, wie wichtig mir das eigentlich ist, dass ich, hier kommt Tipp 3, meinem Gegenüber in einer wütenden Situation oder wenn er oder sie etwas falsch gemacht hat, ich ihm erstmal keine Absicht unterstelle. Ja, jetzt weiß ich, jetzt werden einige von euch sagen, ja, aber es gibt doch Situationen, da weiß ich ganz genau, mein Gegenüber hat was falsch gemacht. Der hat da Bockmist gebaut, so, wie auch immer. Wenn ich aber sage, ich unterstelle meinem Gegenüber erstmal keine Absicht, dann ist das eine Strategie für mich und nicht für mein Gegenüber. Das macht einen unglaublichen Unterschied, wenn ich in meinem Kopf denke, du bist ein Idiot, das hast du richtig verkackt, oder, ach meine Güte, das hätte mir auch passieren können. Oder, ja, das ist bestimmt einfach so passiert. Nebenbei, aus Versehen, kurz nicht aufgepasst, kann doch jedem mal passieren. Das klingt auch ganz, ganz einfach. Aber es macht so einen brutalen Unterschied in deinem eigenen Kopf, wie du über etwas denkst. Und wenn du es dann mal ausprobieren möchtest, dann sprich das mal aus. Sag mal jemandem, bei dem du ziemlich sicher weißt, dass er oder sie gerade Bockmist gebaut hat, sag ihm mal oder ihr, meine Güte, das ist aber Missgeschick. Das war bestimmt nicht absichtlich. Das ist mir auch schon mal passiert. Und guck mal, was passiert. Natürlich kannst du jemandem sagen, du hast Bockmist gebaut. Aber die Art und Weise, wie, macht Sinn. Ich habe mir angewöhnt, ich sag sowas wie, das war bestimmt keine Absicht, aber lass uns mal gucken, nee, nicht aber, sondern das war bestimmt keine Absicht und gleichzeitig können wir ja mal schauen, wie das nicht nochmal passiert. Das ist doch ganz anders, als wenn ich dir sage, du bist ein Vollidiot, sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Ihr merkt schon, wahrscheinlich beim Zuhören gerade, boah, das kribbelt so manchmal und manchmal haben wir das Gefühl, aber ich will ja auch mal rumpoltern und ich will ja auch mal meine Meinung sagen und ich will mich ja nicht immer so verbiegen. Ja, du hast vollkommen recht. Ich lebe aber Deeskalation. Das tue nur ich. Das ist mir nochmal wichtig an der Stelle. Ich lebe Deeskalation und ehrlich gesagt ist es mittlerweile auch ein großer Spaß für mich, immer zu gucken, wie gut ich eigentlich bin, wie hart ich jemanden deeskalieren kann. Das hat was mit Wollen zu tun. Ich habe vor Urzeiten in der Podcast-Folge schon mal gesagt, das Schwerste an Deeskalation ist, es zu wollen. Denn Deeskalation ist eine Entscheidung. Deeskalation bedeutet, ich gehe den Schritt zurück, obwohl der nach vorne sich besser anfühlen würde. So, kommen wir mal zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 4 ist quasi der Königssatz in Deeskalation und er lautet, ich verstehe dich. Ich verstehe das, ich verstehe deine Meinung, ich verstehe deine Ansicht. Nur das. Und du kannst diesen Satz einfach nur mal stehen lassen. Jemand schreit dich an und pöllt dir seine Meinung entgegen und du kannst ganz ruhig einfach mal ganz kurz sagen, ich verstehe dich. Ja, wäre mir auch wichtig an der Stelle. Punkt. Und dann wartest du mal ab und guckst und lächelst, nickst ein bisschen, legst den Kopf auf die rechte Seite, weil das sympathisch wirkt und wartest nur mal ab. Eine Mama platzt in dein Klassenzimmer, poltert dich an und du sagst einfach nur, ich kann sie total gut verstehen. Das wäre mir auch wichtig an der Stelle. Und dann wartest du und guckst in die irritierten Augen deines Gegenübers. Tipp Nummer 5 ist mittlerweile so sehr in Fleisch und Blut bei mir übergegangen, dass ich selber gar nicht mehr merke, wie oft ich das sage. Silvia hat die Tage hier im Büro mal gesagt, sag mal, fällt dir eigentlich auf, wie oft du diesen Satz sagst? Und ich sag, ne, weiß ich nicht. Du bist ein Arsch, auf dich kann man gar nicht wütend sein, passiert dann manchmal sowas. Wie sieht Tipp Nummer 5 aus? Ich sage nämlich ganz häufig den Satz, hey, das, was du da sagst, klingt wichtig. Oder das, was du da sagst, ist spannend, weil. Oder das, was du da sagst, klingt total interessant. Und jetzt füge ich immer noch an, gib mir mal bitte einen Moment, um darüber nachzudenken. Und dann wartest du. Also nochmal. Jemand ist richtig wütend, will mir seine Meinung geigen, schießt so richtig los und etwas, was ich offenbar sehr häufig sage, ist, hey, das, was du da sagst, ist wichtig, gib mir mal einen kleinen Moment, um darüber nachzudenken. Und dann drehe ich mich um und gehe. Oder ich bleib einfach nur stehen und denke wirklich drüber nach, was mein Gegenüber gerade gesagt hat. Und dann guckst du mal, was passiert. Merkt ihr eigentlich, dass diese kleine Pause des Abwartens nach der ersten Reaktion sehr, sehr wichtig ist? Sie lässt deinem Gegenüber nämlich auch Zeit zum Nachdenken. Also nochmal, Tipp Nummer 5. Hey, das, was du da sagst, ist wichtig. Gib mir mal einen Moment, darüber nachzudenken. Und dann holst du mal ein bisschen Luft und lässt mal Raum zum Denken. Raum zum Denken deshalb nicht nur für dich, sondern auch für deinen Gegenüber, damit aus Emotionalität, die ganz schnell hochschießt, schneller wieder Rationalität wird. Und wer rational ist, poltert weniger rum. So, und jetzt kommt Tipp 6. Und ich weiß, dass Tipp 6 deshalb so unglaublich spannend ist, weil gerade wir Pädagoginnen und Pädagogen immer wieder den Satz sagen, der Öl ins Feuer gießt. Und den Satz lasse ich einfach weg. Das heißt, Tipp 6 ist das Weglassen von etwas, was wir eigentlich viel zu häufig in unserem pädagogischen Alltag tun. Wir fragen nämlich viel zu häufig nach dem Warum. Und jetzt einfach mal ganz kurz sacken lassen und jetzt denk mal ganz kurz drüber nach. Na, warum, sag ich jetzt gerade, frag nicht nach dem Warum. Wir können ja mal ein kleines Experiment machen. Guck mal, was mit dir und in dir passiert, wenn ich dich frage, warum hast du andere Podcasts in der Zeit gehört, in der ich weg war? Boah, spannend, oder? Das Erste, was passiert, zumindest bei den meisten Menschen, ist eine Rechtfertigung, so wie sowas ist. Das geht dich gar nichts an, so, das ist doch meine Meinung. Also warum zum das beantworte ich dir nicht, irgendwie sowas, ne? Überleg mal, was in einem Kind oder einem Jugendlichen vorgeht, wenn du es fragst, warum hast du die Hausaufgaben nicht gemacht? Meine Frau fragt mich relativ häufig, warum hast du den Müll nicht rausgebracht? Und das, was mit der Frage nach dem Warum passiert, ist, dass du dein Gegenüber immer in Verlegenheit bringst. Du bringst dein Gegenüber immer in eine Rechtfertigungsposition und jetzt wird's noch schlimmer. Ich behaupte sogar, in den meisten Fällen interessiert uns das Warum gar nicht, obwohl wir nach dem Warum fragen. Damit meine ich, was würde denn passieren? Du fragst einen Schüler, warum hast du die Hausaufgaben nicht gemacht? Und der sagt, so ganz ehrlich und nüchtern und trocken, das Wetter war gestern so schön und ich hatte einfach viel Besseres zu tun. Mit meinen Freunden treffen fand ich besser. So, was machst du denn jetzt mit der Antwort? Dir ist doch trotzdem wichtig, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Ganz davon ab, dass Hausaufgaben nichts bringen. Wenn meine Frau mich fragt, warum hast du den Müll nicht rausgebracht, die will gar nicht wissen, warum ich den Müll nicht rausgebracht habe. Die will mir einen einschenken für den Moment. Also unsere Frage nach dem Warum bringt mein Gegenüber immer in Verlegenheit und immer in die Position, sich rechtfertigen zu müssen. Und die Frage nach dem Warum macht die meisten Menschen, zumindest in den ersten Zügen, echt wütend. Weil wir einfach wissen, dass unser Gegenüber gerade nicht ehrlich fragt. Der oder die will gar nicht wissen, warum. Sondern es ist eine rein rhetorische Frage, die wirklich immer Eskalationspotenzial hat. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, ich frage einfach nicht mehr nach dem Warum. Sondern ich nehme Situationen hin. Und wenn mir etwas wichtig ist, dann bespreche ich es mit meinem Gegenüber und sage, pass auf, guck mal, an der und der Stelle wäre mir wichtig gewesen, dass. Ich glaube, du hast deine Gründe, aber guck mal, dass wir das trotzdem gemeinsam hinkriegen. Das ist viel, viel charmanter, als nach diesem blöden Warum zu fragen. Warum hast du die Hausaufgaben nicht gemacht? Warum hast du den gehauen? Warum könnt ihr nicht mal? Warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Warum hast du den Müll nicht rausgebracht? Das sind immer Fragen, bei denen uns das Warum eigentlich gar nicht interessiert. Deswegen lass sie doch einfach mal weg. So, und jetzt komme ich zum Ende dieses Podcasts. Und wo wir gerade bei weglassen sind, ich habe mich dazu entschieden, die Kinotour jetzt mal wegzulassen. Es gibt jetzt am 31. März noch eine Veranstaltung im UCI in Köln, in Hürth. Dafür gibt's aber auch gar keine Tickets mehr, also nur noch theoretisch die Möglichkeit, dahin zu kommen. Wenn du also bis jetzt keine Tickets für die Kinotour hattest oder hast, dann hast du jetzt leider erstmal Pech, denn die wird's jetzt erstmal nicht mehr geben. Dafür habe ich hier ganz, ganz viele tolle neue Menschen um mich herum, die gemeinsam mit mir die einfach Krisenfestmission ein bisschen weitertragen. Es gibt also zukünftig neue spannende Formate. Eine Idee kann ich dir schon mal verraten. Es wird in der nahen Zukunft, gar nicht so lange hin, ein Leitungsseminar geben. Also nur für Leitungskräfte. Egal wo du arbeitest, ob Kita oder Schule oder Jugendhilfe oder Psychiatrie, wie auch immer. Wir wollen dich, also Silvia und ich, in einem Ein- oder Zwei-Tages-Seminar aber mal so richtig krisenfest machen, sodass du für dein Team noch wertvoller bist und dass du auch mit diesem Seminar dafür sorgst, dass in deinem Team deutlich weniger Konflikte vorherrschen. Solltest du keine Leitung gerade sein, dann zeig diese Podcast-Folge oder nur diesen kleinen Schnipsel doch einfach mal deiner Leitung. Vielleicht müsste die mal dahin gehen. Was es natürlich auch noch gibt, sind die 4 Workbooks, die Silvia und ich geschrieben haben zum Thema Elternarbeit, Beziehungsarbeit, zum Thema Kommunikation und zum Umgang mit Widerständen und Provokation. Guckt euch die gerne mal an, die bekommt ihr beim Persen Verlag, genau wie unser niegelnagelneues Kartenset. Was ist das Kartenset? Hier einmal ganz kurz und kompakt erklärt, du hast in diesem Kartenset über alle Kinder und alle Elterntypen, mit denen wir seit 15 Jahren in unseren Seminaren arbeiten, einfach mal ein Kärtchen mit einer Charakteristik und Tipps und Tricks für den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen von Eltern und von Kindern. Also dieses Kartenset ist am Ende das, was einer ganz, ganz schnellen Lösung bei schwierigen Verhaltensweisen echt am nächsten kommt. Guckt es euch gerne mal an, gibt's auf der Internetseite des Persen Verlags. Und dann gibt's natürlich noch am 23.06. den neuen Ausbildungsdurchgang Krisen- und Konfliktpädagogik, TÜV-zertifiziert, Bildungsträger anerkannt. Könnte sich lohnen, da mal reinzuschnuppern? Wenn du also schon lange mit dem Gedanken spielst, diese Ausbildung bei uns machen zu wollen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. So, und damit mache ich jetzt hier auch den Sack zu. Das war eine schöne erste Folge. Ab jetzt geht's natürlich wieder 14-tägig weiter, wie ihr das gewohnt seid. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als liebe Grüße von Silvia, die soll ich noch ausrichten. Lasst euch nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Bis dann.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.